Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Nachdem, wie wir es gerade gehört hatten, Jesus in das Haus des Hohen Priesters geführt wurde und Petrus ihn verraten hatte, geht die Geschichte dann wie folgt weiter. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist's, der dich schlug? Und auch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren Rat und sprachen: Bist du der Christus? So sage es uns. Er sprach aber zu ihnen: Sag ich's euch, so glaubt ihr's nicht. Frage ich euch aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben selbst gehört aus seinem Munde. Herr Jesus, das ist dein Wort jetzt für uns heute Morgen. Rede du, dass wir es mit unseren Sinnen begreifen und mit dem Herzen erfassen und unser Leben daran ausrichten. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das ist ja so eine Art Gerichtsverhandlung hier. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal vor Gericht gestanden haben. Aber selbst wenn das jetzt noch nicht allzu oft vorgekommen ist, vermute ich mal, dass Sie so halbwegs mit dem Ablauf einer Hauptverhandlung vertraut sind. Am Anfang steht die Vernehmung des Angeklagten zur Person. Da geht es schlicht darum, seine Identität festzustellen. Ist es denn auch, den wir jetzt hier anklagen? Dann folgt die Anklage, also der Grund des Prozesses wird bekannt gemacht. Was hat der Angeklagte falsch gemacht? Welche Vergehen werden ihm vorgeworfen? Im Zentrum steht dann die Beweisaufnahme. Der Angeklagte wird vernommen. Was hat er zur Anklage zu sagen? Und in der Antike ganz entscheidend, Zeugen werden gehört. Wenn der Angeklagte nicht geständig ist, ist das die einzige Chance, die Wahrheit rauszukriegen. Und ein paar Zwischenstufen noch, ganz zuletzt erfolgt das Urteil des Richters. Wenn wir nun auf unseren Bericht aus Jerusalem schauen, auf den Prozess gegen Jesus, dann ist die Lage etwas komplizierter. Denn es gibt verschiedene Instanzen, die jetzt hier mitreden wollen. Heute geht es um den Hohen Rat, die jüdische religiöse Selbstverwaltung in Israel. Nächsten Sonntag kommen dann Pilatus als römischer Statthalter und Herodes Antipas als jüdischer Provinzfürst noch dazu. Das abschließende Urteil fällt dann wieder Pilatus, weil es um ein Kapitalverbrechen mit Todesstrafe geht. Da sind dann die Besatzer selber dran. Heute also der Prozessauftakt im Hohen Rat. Natürlich berichtet uns Lukas jetzt nicht jede Einzelheit des Prozesses. Er schreibt ja schließlich ein Evangelium und auch kein Prozessprotokoll. Aber wenn Sie das, was Sie jetzt gerade von hier gehört und gelesen haben, mal vergleichen so mit unserer Normalvariante, dann fällt doch auf, oder fällt vor allen Dingen eins auf: Es geht hier bei Jesus vor allen Dingen um seine Person und nicht um das, was er getan hat. In dem Bericht bei Lukas kommt überhaupt nichts vor von dem, was man ihm jetzt vorwirft, was er falsch gemacht haben könnte. Es geht schlicht um das, was sonst so die Vernehmung zur Person ist. Wer ist dieser Jesus? Und das ist nun nicht einfach nur eine Frage nach seinem Ausweis, was steht da drin, sondern vor allen Dingen nach seinem Anspruch. Daran hängt am Ende alles. Alles, was er gesagt und getan hat, läuft auf diese eine Frage hinaus: Wer ist er? Wer bist du, Jesus? Und zwar ganz konkret: Wer bist du im Verhältnis zu Gott? Dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Herrn der Welt. Da liegt der Knackpunkt. Das ist die eigentliche Frage, um die es in dieser Anklage geht. Wer bist du, Jesus? Vier Möglichkeiten kommen hier im Prozess vor dem Hohen Rat zur Sprache. Vier Möglichkeiten, die wir uns einfach nacheinander anschauen. Das erste, ist Jesus ein Prophet Gottes? Die Bewacher von Jesus spielen ein böses Spiel mit ihm. Er kann sich als Gefangener ja nicht wehren und so treiben sie ihren Mutwillen mit ihm. Sie verbinden seine Augen, schlagen ihn willkürlich und fordern ihn dann auf, Weissage, sagt Luther, prophezeie, steht da im Griechischen, prophezeie uns, wer hat dich geschlagen? Warum machen sie das? Also klar, zum einen sind Menschen wohl zu so etwas fähig. Also wer unbeschränkte Macht über einen anderen hat, kann grausam werden. Aber warum quälen sie Jesus jetzt auf diese Weise? Es liegt wohl in der Luft, was man Jesus vorwirft, dass er ein falscher Prophet sei, dem dann nach 3. Mose 24 die Todesstrafe droht. Ein falscher Prophet, und darum treiben sie ein Prophetenspielchen mit ihm. Und tatsächlich war das wohl eine weit verbreitete Ansicht über Jesus. So erzählen es die Emmausjünger zum Beispiel wenige Tage nach seinem Tod. Dieser Jesus von Nazareth, sagen sie, war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Ein Prophet, also ein von Gott ausgesandter Bote. Er hat wichtige Nachrichten von Gott übermittelt. Ja, er war authentisch, denn seine Worte und seine Taten stimmten überein, so wie man es von einem echten Propheten eigentlich erwarten müsste. Aber Jesus war jetzt nicht nur irgendein Prophet, sondern er war der Prophet, den Mose angekündigt hatte. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Das heißt doch, hier spricht Gott authentisch. Hier wird der Wille Gottes nicht nur ab und zu mal gesagt, so wie wir das von vielen anderen Propheten kennen, die Gott auch benutzt hat. Die hatten mal was zu sagen und dann war wieder Sendepause. Die haben mal dem Volk den Spiegel vorgehalten und dann war auch wieder eine Zeit lang Ruhe. Aber bei Mose geht es um Grundlegendes. Da wird Grundlegendes gesagt, bleibend Gültiges. Wir denken gleich an die 10 Gebote und viele andere Grundgebote für Israel. Ja, und Mose ist ja auch der Mittler des alten Bundes. Er hat eine ganz besondere Nähe zu Gott, vom brennenden Dornbusch bis zum Empfang der Gebote am Gottesberg. Aber Jesus ist mehr als ein zweiter Mose. Der Apostel Paulus macht immer wieder darauf aufmerksam, das Evangelium von Gottes reiner Gnade ist kein neues Gesetz, noch ein paar Gebote obendrauf. Das Evangelium gilt allen Menschen, nicht nur Israel. Und Jesus ist nicht nur der Mittler zu Gott, sondern in ihm kommt Gott selbst zu uns. Dazu gleich mehr. Jesus, ein Prophet. Die Bewacher von Jesus glauben davon nichts. Sie verhöhnen seine prophetischen Gaben und sie erfüllen dabei auf geheimnisvolle Weise seine Prophetie. Jesus hatte wenige Tage vor dieser Verhandlung angekündigt, der Menschensohn wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten. Jesus hatte es ein paar Tage vorher gesagt und genauso passiert es. Völlig verrückt, oder? Da machen sich diese menschenverachtenden Bewacher über Jesus als Propheten lustig und erfüllen damit seine Prophetie. Wir haben es in unserer Predigtreihe schon entdeckt. Gottes Heilsplan erfüllt sich sogar durch seine Gegner. Ihm entgleitet nichts, auch diese Situation nicht. Die zweite Möglichkeit, ist Jesus der Christus, der Messias? Oder lange zu fackeln steuern die Ankläger auf die zentralen Fragen los. Gleich als erstes, bist du der Christus? So sag es uns. Wenn man sich so ein bisschen durch die Evangelien durchliest, dann stellt man mit Überraschung fest, dass Jesus dieser Frage bisher öfter ausgewichen ist. Warum? Der Messias, der Meschiach, das ist zunächst einmal einfach ein Gesalbter. Also ein Mensch, den Gott ausgewählt hat zu einer besonderen Berufung, den er auf besondere Weise mit seinem Geist begabt hat, und dafür war dann die Salbung mit Öl ein Zeichen. Hier ist jemand, den Gott ausgewählt hat, mit besonderer Begabung, ein Gesalbter. Und das heißt dann auf Hebräisch schlicht der Meschiach oder auf Griechisch dann der Christos, ein Gesalbter. Wenn es nun aber um den Messias geht, den Christus, um den einen Gesalbten, dann ist das mehr als nur irgendeiner in dieser Reihe von Gottesboten, sondern dann ist es der eine, die eine Gestalt, die Gott schon lange im Alten Testament versprochen hat. Es wird einer kommen, der wird euer Retter sein, euer Erlöser. Und dann wird Frieden einziehen für Israel. Dann wird, ja, werden die Lebensumstände lebendig und gut werden. Seine Herrschaft wird dann sogar die ganze Welt umfassen und sie wird ewig dauern. Und jetzt also die Frage, ist Jesus dieser Erlöser für Israel? Johannes der Täufer ist sich total sicher. Das ist er. Ihm, diesem Messias Jesus, sollte er ja Johannes den Weg bereiten. Alles vorbereiten, damit der neue, gottgesalbte Messias, der Gottkönig, einziehen kann. Er wird Gottes neuer Herrscher in Israel sein. Johannes ist sich ganz sicher. Und dann landet Johannes im Gefängnis. Kann das sein? Der Wegbereiter von Gottes Messias, dem neuen, gerechten Herrscher Israels, und jetzt im Gefängnis, warum? Weil er Herodes Gottes Gebote vorgehalten hatte und dem das einfach nicht gepasst hat. Gehörte denn an die Stelle, wo Johannes jetzt im Gefängnis sitzt, nicht genau dieser Herodes hin, dieser gotteslästernde, angebliche König in Israel? Müsste nicht, wenn jetzt der Messias da ist, Herodes bestraft werden und nicht Johannes? Jesus fragt Johannes völlig entsetzt: Jesus, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Das ist die Messias-Frage. Bist du Christus? Und was sagt Jesus? Geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium verkündigt. Also mehr Messias geht gar nicht. Ist er's? Und dann sagt Jesus auch noch, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ganz so einfach ist die Sache also nicht. Man kann sich über Jesus ärgern. Man kann an ihm irre werden, so wie Johannes nicht mehr weiter weiß. Weil sich nämlich Jesus nicht auf den Thron in Jerusalem setzt. Weil er nicht vorher Herodes beseitigt und die Römer aus dem Land wirft. Weil er nicht zum Brotkönig der Massen wird, von dem sie es alle erwartet haben. Das wäre doch toll. Also Jesus als der König, der alle unsere Krankheiten heilt, könnten wir unsere Klinik zumachen, wunderbar. Also, ne? Jesus, der unsere Versorgungsprobleme löst, der unsere Pandemieprobleme löst, schnick, den brauchen wir. Jesus ist anders. Und darum hat es für ihn auch keinen Sinn, mit dem Hohen Rat über seine Messianität zu streiten. Sie haben ein anderes Bild im Kopf, ein falsches Bild. Ja, Jesus ist der von Gott verheißene Erlöser, aber nicht durch politische Machtinstrumente. Nicht mit den Truppen seiner Jünger oder in den Friedensdemos seiner Anhänger. Das wäre alles gut gewesen. Da hätte er partiell für ein paar Jahre Ordnung schaffen können. Er hatte für ein paar Jahre Krankheiten geheilt. Aber Jesus will mehr. Jesus wird zum Sieger über Hölle, Tod und Teufel, nicht über die Macht in Jerusalem, sondern über sein Opfer am Kreuz. Über sein stellvertretendes Opfer am Kreuz, indem er an meine Stelle tritt. Sein Weg zum himmlischen Thron führt über das Marterinstrument des Kreuzes. Das aber geht nur, wenn Jesus mehr ist als ein von Gott gesalbter Mensch. David war ein starker König. Er war und ist für viele in Israel ein Vorbild, auch für das, was der Messias sein wird. Aber David war am Ende genauso ein armer Sünder wie wir alle. Jesus muss mehr sein als ein Sohn Davids auf dem Königsthron in Jerusalem. Und dann kommt die dritte Möglichkeit, die Jesus jetzt ins Spiel bringt. Ist Jesus der Menschensohn? Wenn man das erstmal so hört, kann man sagen, na klar, er ist der Sohn zumindest von Maria, also auch ein Menschenkind, ein Menschensohn wie wir. Aber hier im Hohen Rat weiß jeder, was damit wirklich gemeint ist. Es geht nicht um einfach irgendein Menschenkind, sondern es geht um eine ungewöhnliche Gestalt beim Propheten Daniel. Der schreibt, ich sah in einer nächtlichen Vision, es wurde Gericht gehalten und Bücher wurden geöffnet. Und ich sah einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam zu dem Hochbetagten, das ist da in dieser Vision ein Bild für Gott. Und er wurde vor ihn geführt, ihm, diesem Menschensohn, wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Daran tippt Jesus jetzt an, wenn er vom Menschensohn spricht. Und jetzt wird es da in diesem Prozess gegen Jesus richtig ernst. Jesus macht seinen Anklägern klar, wer hier eigentlich der Richter ist. Er selbst wird die Bücher des Gerichts öffnen. Er ist dieser geheimnisvolle Menschensohn, der aus der Welt Gottes kommt, aus dem Himmel. Und dem sich dann alle unterwerfen müssen. Auch die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten des Hohen Rats in Jerusalem. Wenn man sich nur so eine Sekunde in diese Szene hineindenkt, dann müsste einem jetzt der Atem stocken. Sie merken, was da passiert. Das ist ja echt starker Tobak. Ja, also Prophet, das geht ja gerade noch. Ja, ein weiser Mann mit göttlichen Botschaften, okay. Ein königlicher Messias, der endlich für Gerechtigkeit sorgt, das hätten viele gerne. Auch wenn Jesus jetzt gerade in diesem Prozess nicht so wahnsinnig königlich aussieht. Aber der die Welt richtende und beherrschende Menschensohn, das ist für jeden in dem Prozess Beteiligten völlig absurd. Das ginge ja nur dann, wenn Jesus wirklich auf die Seite Gottes gehört. Das ist ja mehr, als man sich auch von David denken kann. Also wenn Jesus auf dem Thron Gottes säße, als Mitregent, dann würde das ja richtig sein, dass er der himmlische Richter ist, dem sich alle unterwerfen müssen. Und darum fragen die Mitglieder des Hohen Rates, ich würde sagen, fast entsetzt, ja, bist du denn Gottes Sohn? Die vierte Möglichkeit, ist Jesus Gottes Sohn? Die kurze und schlichte Antwort Jesu, ihr sagt es, ich bin es. Boah. Nochmal diese Szene vor Augen. Jesus, Mutterseelen alleine im Prozess. Selbst seine treuesten Anhänger, Petrus der Letzte, von dem wir gerade gehört haben, haben ihn verraten und verleugnet. Da steht er, eine jämmerliche Gestalt, und er sagt, ich bin Gottes Sohn. Ich bin mehr als Davids Sohn, sondern Davids Herr. Ich gehöre wirklich ganz auf die Seite Gottes. Das hatten die hohen Priester und Schriftgelehrten schon ein paar Tage vorher in einer Debatte mit Jesus nicht glauben wollen. Denn wenn das wahr wäre, dann wäre Jesus eben nicht nur ein Prophet, sondern er wäre der ultimative Prophet Gottes. Dann wäre Jesus nicht nur ein Gesalbter, sondern der Messias Gottes, der nicht nur Israel, sondern die ganze Welt erlöst. Dann wäre Jesus auch der göttliche Weltenrichter, dem sich alle unterwerfen müssten. Aber danach sieht es nicht aus. Dieses kümmerliche Häufchen Mensch ist nicht der Sohn Gottes, vor dem alles in den Staub fällt. Mit diesem Menschlein dürfen sogar die Bewacher ihre grausamen Scherze machen, ohne dass Gott auch nur irgendwie zuckt, geschweige denn mit einem Donner dazwischen fährt, wie man es doch wohl bei dem Menschheitsrichter erwarten müsste. Nein, dieser Jesus kann nur ein Lästerer Gottes sein. Und dem Hohen Rat reicht es jetzt. Mehr Verbrechen geht nicht, als sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen. Nach diesem Geständnis brauchen Sie auch keine Zeugen mehr. Alles, was sonst im Prozess nötig ist, alles nicht mehr nötig, das ist wirklich ein erster Klasse Geständnis. Jetzt braucht es nur noch das Urteil des Statthalters der Besatzungsmacht. Kommt der nächste Woche. Und wenn man so in der Szene drin ist, muss man doch sagen, Sie haben doch recht. Also diese weisen Leute in Jerusalem, das stimmt doch. Es gibt nur eine einzige Alternative, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Aber anders als die Leute dachten. Sein Weg zur Weltherrschaft geht über die Ohnmacht des Kreuzes, nicht über die Macht von Soldaten oder Vitamin B wie Beziehungen oder über die Kraft von Argumenten. Jesus ist wirklich Gottes Sohn, der dem Willen seines Vaters treu bleibt, bis zuletzt, weil es der Vater will, dass Jesus den stellvertretenden Weg für uns ans Kreuz geht. Ja, er ist wirklich der Sohn Gottes, weil er in die Tiefe geht und weil er ans Kreuz geht und nicht obwohl. Darum muckt er in dem Prozess nicht auf, darum steigt er nicht aus, auch nicht an der schwersten Stelle seines Lebens, weil er an unserer Stelle sterben will. Ja, Jesus ist wirklich der Messias Gottes, der mit seiner Auferweckung und Himmelfahrt sitzend zur Rechten Gottes die Weltherrschaft übernimmt. Noch verhüllt, denn es ist noch Gnadenzeit. Das ist doch unsere Chance, dass er noch nicht mit Macht regiert und nicht mit dem Schwert. Wenn er das getan hätte, wer hätte denn dann eine Chance vor Gott? Wer wäre denn so, dass er in Gottes Reich hineinpassen würde? Jesus will erlösen und nicht verdammen. Er will Sünder retten und nicht verurteilen. Ja, er wird auch einmal machtvoll wiederkommen mit den Wolken des Himmels. Der Hohe Rat hat sein Urteil gefällt. Jesus ist weder Prophet noch Messias noch Menschensohn, geschweige denn Gottessohn. Er ist ein verabscheuungswürdiger Gotteslästerer. Und was glaubst du? Wer ist Jesus für dich? Amen. Herr Jesus.